Paulus schloss seinen Abschnitt, den wir letzten Sonntag miteinander betrachtet hatten, mit den Worten: Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Nichts als Gnade. Und anschließend schreibt er über den Inhalt dieser Gnade, was es bedeutet, dass die Rettung nichts als Gnade ist. Und damit werden wir uns heute beschäftigen. Freue dich über die überwältigend große Gnade, so lautet der Titel, die Überschrift über den Textabschnitt, den wir heute miteinander anschauen. Und ich hoffe, dass eure Freude nach der Predigt größer ist als vor der Predigt. Das ist eigentlich mein Wunsch. Sonst habe ich vielleicht etwas Falsches gemacht oder ihr habt nicht richtig zugehört. Oder ihr habt eh schon alles gewusst und eure Freude ist eh schon überschwappend. Zuerst lese ich, was Paulus über die Gnade schreibt. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschlichen Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Schöpfungswerk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, gute Werke zu tun, die er vorbereitet hat, damit wir sie ausführen können. In den ersten 28 Versen des Epheserbriefs, die wir bis jetzt schon miteinander angeschaut haben, begegnen uns immer wieder zwei Personen. Gott der Vater, er wird 42 Mal direkt oder indirekt erwähnt, also indirekt meine ich mit Pronomen. Jesus Christus, er wird in diesen Versen 27 Mal erwähnt, direkt oder indirekt. Alles, was Paulus hier schreibt, hat mit Gott dem Vater und Jesus Christus zu tun. Klar, eigentlich sollte uns das nicht überraschen, dennoch finde ich es sehr bemerkenswert. Müssen wir das aufmerksam durchlesen, diese ersten Verse. Sehr bemerkenswert. Immer Gott, Vater, Sohn Jesus Christus. Das zieht sich durch die ganzen Texte hindurch. Eigentlich sollte uns das nicht überraschen. Aber doch stehen wir doch nicht selten in der Gefahr, dass wir uns um uns selber drehen. Selbst als Christen. Dass wir selbst meinen, wir seien das Zentrum im Glauben. Nein, das Zentrum der Menschheitsgeschichte ist Gott und sein Sohn Jesus Christus. Zusammen mit Jesus Christus hat Gott uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit Jesus hat Gott uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus verbunden sind. Gott hat uns vom Tod auferweckt und uns einen Platz in der himmlischen Welt gegeben. Das ist uns geschehen, weil wir zu Jesus gegangen sind. Ohne Verbindung mit Jesus gibt es keine Auferweckung und es gibt keinen Platz im Himmel. Es gibt keinen Umweg an Jesus vorbei, der zum Vater führen könnte. Jesus sagte seinen Jüngern, ich bin der Weg, ich bin der Wahrheit, ich bin das Leben, zum Vater kommt man nur durch mich. Es ist eben nicht so, dass es einen Gott gibt, der unter ganz verschiedenen Namen in Erscheinung tritt. Bei den einen heißt er Buddha, bei den anderen Krishna, Allah, Zeus und wie sie alle genannt werden. Gerne würden wir das glauben, dann wäre unsere kleine Welt in Ordnung. Ist so wie das Bild, das die Leute immer verbreiten. Oben auf einem großen Berg ist Gott. Und dann kommen auf der einen Seite kommen die Christen hoch und die denken, ah, das ist der Gott. Auf der anderen Seite kommen die Moslems und sagen, ah, ja, genau, ist auch der Gott, wo wir hingestrebt haben. Und dann kommen noch die Hinduisten und so weiter. Das ist die Vorstellung, die heute Menschen haben. Aber es gibt nur einen einzigen Namen, der uns zu Gott und zum himmlischen Vater bringt. Es gibt nur eine Person, die uns die Tore zum Himmel aufstößt. Und wenn die ganze Welt dagegen spricht, und so war es bei Apostel Petrus, er wurde vom Hohen Rat bedroht und eingeschüchtert. Sie wollten ihn einschüchtern und er sagte, bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Es gibt keine Alternative. Es gibt keinen anderen Namen. Ob uns das gefällt oder nicht, ändert das nichts an dieser Tatsache. Früher oder später werden wir selber erkennen, dass das die Wahrheit ist. Die Bibel lässt keinen Zweifel darüber aufkommen, Rettung ist nur, einzig und allein, in Verbindung mit Jesus möglich. Zusammen mit Jesus Christus hat Gott uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit Jesus hat Gott uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Dieses Zusammengehen mit Jesus geschieht, wenn wir Jesus unser Vertrauen schenken. Paulus beschreibt das einmal so, wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Wenn du das glaubst, dann bist du mit Jesus verbunden. Es ist wie wenn du selber für deine Schuld bezahlt hättest und gestorben wärst. Da schreibt Paulus übrigens den Christen in Kolosse, ihr wurdet zusammen mit Christus begraben, als ihr getauft wurdet, und weil ihr mit Jesus verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit Jesus auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Die erfreuliche Folge ist, dass wir einen Platz im Himmel bekommen. Zusammen mit Jesus Christus hat Gott uns jetzt schon einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Erstaunlich ist, dass wir diesen Platz schon jetzt haben. Es ist nicht so geschrieben, grammatikalisch, dass man das einfach in die Zukunft verschiebt, obwohl das auch mit der Zukunft zu tun hat, aber schon jetzt haben wir den Platz. Es ist also nicht nur eine Reservation auf den kommenden Tag. So ist etwas, was schon jetzt bedeutungsvoll ist. Schon jetzt haben wir offensichtlich mit dem Himmel zu tun. Wir sind im Himmel verwurzelt. Wir leben zwar immer noch auf dieser Welt, bleibt uns nicht viel anderes übrig, weil sonst hätte Gott das so gemacht, wenn wir Jesus unser Leben anvertrauen, dass wir dann halt gleich in den Himmel kommen. Dann müssten wir auch keine Gottesdienste mehr feiern. Dann wären einfach immer alle weg. Die Frage ist dann einfach, wer das Evangelium verkündigt. Offenbar wollte das Gott nicht so machen. Da haben wir jetzt ganz verschiedene, gehen jetzt mal davon aus, dass das alles Christen sind, die leben jetzt halt in dieser Welt. So wie wir. Und doch haben wir etwas mit dem Himmel zu tun. Schon jetzt. Wir leben zwar noch in dieser Welt, aber eigentlich gehören wir gar nicht mehr wirklich zu dieser Welt. Und jeder Christ merkt dieses Spannungsfeld irgendwie, das in dem lebt. Und merkt, ich passe da gar nicht so richtig rein. Und da sagt Jesus in einem Gebet über seine Jünger, sie gehören nicht zur Welt, so wie ich auch nicht zur Welt gehöre. Wie wir letzten Sonntag gesehen haben, werden wir, wenn wir gerettet werden, vom Reich der Finsternis in das Reich des Lichts versetzt. Das Reich des Lichts ist das Reich, in dem Jesus die Herrschaft hat. Und nun gehören wir zu diesem Reich, Und dieses Reich gehört zur himmlischen Welt. Bildlich gesprochen, leben wir eigentlich kopfüber. Wir hängen in der Welt. Die Füße sind im Himmel und der Kopf ist noch auf der Erde. Wir sind ganz anders verwurzelt. Wir sind also Bürger einer anderen Welt, die nicht von dieser Erde ist. Paulus schreibt in Philippen, wir sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Eigentlich sind Christen Doppelbürger. Wir haben meistens das Bürgerrecht eines Staates. Aber was uns alle hier in diesem Raum mit allen Christen verbindet, ist das himmlische Bürgerrecht. Das Bürgerrecht, das wir heute als Schweizer, Deutsche, Österreicher, Russen, Tamilen, Thailänder, und ich weiß nicht, ob ich jetzt alle Nationen getroffen habe, die hier drin sitzen, Brasilianer seid ihr vermutlich jetzt, diesen Pass, dieses Bürgerrecht, das ihr habt, ist zweitrangig. Es ist für die Ewigkeit bedeutungslos. Egal, wie stolz wir auf unser Bürgerrecht sind. Es ist eigentlich unbedeutend. Hier hat es Bedeutung, wenn ich reise. Aber das ist auch alles, dass ich gewisse Bürgerrechte habe. Das wichtigste Bürgerrecht, das ein Mensch erhalten kann, ist das Bürgerrecht im Himmel. Dieses Bürgerrecht kann jeder bekommen, aber nur in der Verbindung mit Jesus Christus. Und dieses Bürgerrecht bleibt in alle Ewigkeit hinein in Kraft. Paulus meint, bis in alle Ewigkeit will Gott damit zeigen, überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Wenn wir einen Platz im Himmel haben, dann wird bis in alle Ewigkeit sichtbar sein, wie überwältigend groß die Gnade Gottes und seine Güte ist. Warum wird das in alle Ewigkeit sichtbar sein? Sie wird deshalb immer sichtbar sein, weil wir in diesem Himmel leben. Schlicht und ergreifend. Hätte sich Gott nicht erbarmt, hätten wir seine Gnade nicht erfahren, wäre kein einziger Mensch im Himmel. Aber weil er so viele sich erbarmt hat und jetzt im Himmel leben, wird seine Größe und die Größe seiner Gnade wird uns riesig vorkommen. Und wir werden im Himmel sein und immer wieder schwärmen und sagen, was hat Jesus Wunderbares für mich getan? Wie groß und gütig ist Gott mit mir gewesen? Sein Ruhm wird in alle Ewigkeit erhalten bleiben, weil wir dann eben dort leben. Paulus will ganz sicher gehen, dass die Christen verstehen, dass diese Rettung ein Geschenk Gottes ist. Und das haben wir ja im Lobpreis sehr stark betont, zum Glück. Niemand sollte sich einbilden, er hätte irgendetwas zu seiner Rettung beigetragen. Wenn das möglich wäre, dann würde Paulus bestimmt zu den Menschen gehören, die viel zur Rettung beitragen könnten. Den Christen in Philippi schreibt er, ich hätte allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen, wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen. Ich könnte es noch viel mehr. Alle die bei euch erzählen, weiß ich, was sie Wunderbares getan hätten, dann kann ich noch viel mehr erzählen. Und ich kann es sogar noch begründen. Ich würde nämlich zuvorderst in der Reihe stehen, wenn es darum ginge, die Rettung zu bekommen aufgrund von Leistungen. Ich wurde, wie es das Gesetz des Mose vorschreibt, 8 Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Doch das nützte Paulus nichts. Gar nichts. Denn niemand kann etwas zu seiner Rettung beitragen. Selbst wer so eifrig und aufopferndes und leidenschaftliches religiöses Leben führt, wie Paulus das tat. Und Paulus will diese Tatsache den Ephesern einschärfen. Noch einmal sagt er, vergesst es ja nicht, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Die Gnade ist ein reines Geschenk. Man kann sie weder erarbeiten, noch ist sie käuflich. Man bekommt dieses Geschenk aufgrund des Glaubens. Und nun gibt es Leute, die behaupten, der Glaube und die damit verbundene Bekehrung sei auch ein Werk. Da würde der Mensch handeln, indem er sich Gott zuwendet. Also tut er doch was. Doch diese Überlegungen und Argumente sind in meinen Augen falsche und irreführende Gedankenspiele. Wenn ein Mensch Jesus in sein Leben einlädt, dann wird er gerettet, weil Jesus am Kreuz für seine Schuld gestorben ist. Der Mensch kann nichts zur Rettung beitragen, überhaupt nichts. Was Jesus für uns getan hat, ist vollständig und benötigt keine Ergänzung von unserer Seite. Er braucht uns in dem Sinn nicht. Wenn sich ein Mensch Jesus zuwendet, dann wird er mit der bereits vorhandenen Rettung beschenkt. Ihm wird die Schuld vergeben. Ich versuche das mal am Beispiel vom World Wide Web anschaulich zu machen. Das Internet ist eine für uns unsichtbare Welt. Sie existiert und funktioniert vollständig ohne uns. Es gibt einige, die sind im Internet, die haben Zugang. Es gibt andere unter uns, die haben keinen Zugang. Das Netz funktioniert in sich selber. Es braucht niemand von uns eigentlich. Wir können uns alle abmelden. Das Internet ist eine unsichtbare Welt. Sie existiert und funktioniert vollständig auch ohne uns. Wenn ich an dieser Welt teilhaben möchte, dann benötige ich einen Anschluss, mit dem ich zum Beispiel mit einem WLAN-Kabel Zugang finde. Wenn ich den Provider gewählt habe, wenn ich ein Modem installiert habe und alle Formalitäten erledigt, kann ich dieses Kabel einstecken und dann bin ich an diese Welt angeschlossen. Habe ich Zugang in diese Welt. Jetzt kann ich mich in dieser Welt bewegen und mich sogar einbringen. Wir als Kirche, wir haben im Internet eine Webseite, die wir gestalten und jeder kann sie besuchen, wenn er zu dieser WWW-Welt gehört. Sonst nicht. Und nun ist es ähnlich mit dem Reich Gottes. Das Reich Gottes ist ebenfalls unsichtbar und benötigt, und wir benötigen eine Schnittstelle, damit wir Zugang bekommen zu dieser Welt. Damit ich in Verbindung komme mit dieser Welt. Und diese Schnittstelle ist Jesus. Er erledigt für mich die Zugangsformalitäten, er richtet das Modem ein und was sonst noch an Vorbereitungen zu treffen ist, und er bezahlt sogar alle meine Gebühren. Es kostet nichts. Das Einzige, was ich tun muss, ist Jesus zu sagen, dass ich gern durch ihn Zugang zu dieser Welt bekommen möchte. Ich muss ihm nur sagen, dass ich davon überzeugt bin, dass er alles dafür getan hat, dass ich in diese himmlische Welt komme. Das wollen wir jetzt gleich im Modell mal sehen. Der Johannes betet jetzt mal. Also er würde jetzt beten und würde jetzt, er wäre es noch nicht Christ und er hätte jetzt verstanden, was ich alles gesagt habe, und jetzt betet er, dass Jesus ihm seine Schuld vergibt und dass er jetzt ihm die Herrschaft übergeben möchte. Und jetzt ist es nicht so, Der Johannes betet nur, dass jetzt der Johannes ein Kabel suchen müsste, dass er sich einsteckt. Nein, es ist ganz anders. Er muss gar nichts machen. Er muss nur Gott anflehen. Und Jesus kommt und er schließt ihn an diese Welt. Und jetzt ist er angeschlossen. Jetzt kann er sich in dieser Welt bewegen. Natürlich geht das in Wirklichkeit alles geht da, wie soll ich sagen, kabelfrei. Also Gott ist viel moderner, das geht nicht mit Kabel. Aber ich kann nicht mit kabelfrei, kann ich es euch nicht zeigen, was ich meine. Wir müssen Jesus nur um Hilfe bitten. Und um Hilfe bitten ist kein Werk, das ist keine Leistung. Um Hilfe bitten ist eine Kapitulation und das ist genau das krasse Gegenteil von dem, was von diesen Werken, von denen Paulus eigentlich spricht. Mit Werken meint Paulus etwas, das wir zur Rettung beitragen müssten. Wenn wir meinen, wir müssen zum Beispiel viel Geld spenden, viel beten, viel fasten, damit wir Gott sagen können, Gott, ich habe so viel getan, ist doch klar, dass ich jetzt diesen Stecker bei mir einstecken kann und in deine Welt kommen, dass ich in den Himmel komme. Das meint Paulus. Aber Kapitulation ist nie ein Werk. Kapitulation ist nie ein Werk. Jedenfalls nicht so, wie Paulus von Werken spricht. Er meint religiöse Werke, mit denen man meint, seine Rettung verdienen zu können. Paulus sagt es nochmal klar und eindeutig. Die Gnade gründet sich nicht auf menschlichen Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Deshalb hat Paulus mit seiner Vergangenheit, die von beachtlichen religiösen Werken geprägt war, Abstand genommen. Genau diese Werke, sagt er, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Menschen haben mich zwar bewundert, weil ich so pharisäisch war und alles super gemacht habe, aber aus der Sicht von Christus, schade für das, was ich getan habe. Und er ist noch krasser, er hat total mit seiner Vergangenheit abgeschlossen. Paulus hat nie, nicht einmal im Ansatz, irgendwie zu erkennen gegeben, dass er, weil er so ein eifriger Pharisäer war, jetzt Gottes Gnade erfahren hätte. Nein, im Gegenteil. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Müll. Man kann es auch anders übersetzen. Aber der Inhalt bleibt derselbe. Müll, Dreck, Kot. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Nun weist Paulus noch auf einen anderen Aspekt hin, der deutlich macht, warum wir zu unserer Rettung nichts beitragen können. Denn was wir sind, ist Gottes Schöpfungswerk. Geschaffen durch Jesus Christus. Was da geschieht, wenn wir mit Jesus zusammen gerettet werden, ist keine neue Art des religiösen Lebens. Die Rettung ist viel radikaler. Viel radikaler. Sie ist eine neue Schöpfung. Gott schafft etwas Neues. Der Glaube an Jesus Christus führt dazu, dass Gott uns erneuert. So wie Paulus den Korinthern schreibt, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Es ist also nicht ein religiöser Mensch noch etwas religiöser oder frömmer geworden, sondern ein religiöser Mensch oder ein gottloser Mensch ist ein neues Wesen geworden. Von Gott erneuert, eine neue Schöpfung. Und deshalb spricht die Bibel auch von einer Wiedergeburt. Wir werden von Neuem geboren, da geschieht etwas Neues. Johannes schreibt in seinem Brief, jeder, der glaubt, dass Jesus der von Gott gesandte Retter, der Christus ist, ist aus Gott geboren. Er hat nicht ein neues Gesetzbuch bekommen oder neue religiöse Regeln, sondern er ist aus Gott geboren. Es ist etwas Neues geworden, da entsteht Neues. Aber das Leben, das hier neu entstanden ist, hat wie bei der Erschaffung von Adam und Eva eine Aufgabe mit auf den Weg bekommen. Vorher schrieb Paulus, dass wir nicht aufgrund von Werken gerettet werden. Das bedeutet aber nicht, da finde ich, das wird viel falsch verstanden in unseren Kreisen. Das bedeutet nicht, dass wir als Christen keine guten Werke tun sollten, dass das nebensächlich wäre. Aber die guten Werke, die Christen tun, tun sie nicht, um gerettet zu werden, sondern sie tun sie, weil sie gerettet sind. Das ist der Unterschied. Paulus schreibt, Gott hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, gute Werke zu tun, die Gott vorbereitet hat, damit wir in ihnen unser Leben gestalten. Das ist keine leicht zu verstehende Aussage, die Paulus hier macht, und das erkennt man, wenn man verschiedene Bibelübersetzungen nebeneinander legt, über die Bemühungen, diesen Vers zu übersetzen, dass man ihn versteht. Wir müssen beachten, dass diese Werke, die Gott hier für uns vorbereitet hat, im Zusammenhang mit der Neuschöpfung des Menschen stehen, der sich mit Jesus verbunden hat. Diese Neuschöpfung befähigt uns, diese guten Werke zu tun. Mit der Wiedergeburt, die sich dadurch auszeichnet, dass der Heilige Geist in uns zu wohnen beginnt, hat Gott uns die Ausstattung gegeben, damit wir ein Leben führen können, das Gott gefällt. Und ein Leben zu führen, das Gott gefällt, das ist schon mal ein sehr gutes Werk. Nehmen wir nochmals das Bild vom Internet. Wenn ich dort angeschlossen bin, dann habe ich Zugang zu dieser Welt und ich habe die Möglichkeit in dieser neuen Welt. Möglichkeiten, die ich in dieser Welt nicht habe, habe ich im Internet, habe ich Möglichkeiten. Ich kann weltweit kommunizieren, ich kann weltweit Nachrichten verschicken. So leicht geht das sonst nicht. Ich habe durch diese neue Welt neue Möglichkeiten. Und wenn ich dort angeschlossen bin, dann kann ich mitgestalten. Ich habe die Möglichkeit, gute Inhalte dort einzubringen. Dazu muss mir Gott den Zugang und die Fähigkeiten schenken, damit ich in seiner Welt meinen Beitrag leisten kann. Und Petrus sagte das einmal so: Alles, was zum Leben zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Nur die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns Gott in seiner göttlichen Kraft geschenkt. Das ist mal ganz wichtig, wenn du denkst, dass du es nicht schaffst, ein guter Christ zu sein, dann musst du das lesen. Du hast alles. Um ein Leben zu führen, das Gott gefällt, er hat dir alles geschenkt. Er hat dich an dieser Welt angeschlossen. Du hast die Möglichkeit und die Kräfte dieser Welt. Gott hat uns alles geschenkt, was zum Leben als Christen nötig ist. Und wir können ein Leben führen, das Gott gefällt. Den Korinthern schreibt Paulus, er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Die Gnade, die wir bekommen haben, dient nicht nur dazu, dass wir uns über unsere Rettung freuen und einfach so ein bisschen zum Plausch surfen. Die Gnade soll auch anderen Menschen zum Segen werden. Auf verschiedene Weise sollen wir Gutes tun. Und wer mir das immer noch nicht glauben will, dem habe ich noch eine Aussage von Paulus. Jesus ist es ja, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnung loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen und uns auf diese Weise zu seinem Volk zu machen, zu einem Volk, das ihm allein gehört und das sich voll Eifer bemüht, Gutes zu tun. Die Werke, die von Gott vorbereitet sind, können wir tun, denn Gott hat uns dazu befähigt. Das bedeutet, dass wir Menschen helfen, die Hilfe nötig haben. Es bedeutet, dass wir uns an der Verbreitung des Evangeliums beteiligen und überhaupt, dass wir uns am Bau des Reich Gottes und somit auch am Gemeindeleben beteiligen. Frage Gott, welche guten Werke du tun sollst, denn dazu hat dich Gott erneuert und dazu hat er dir Gaben und Fähigkeiten geschenkt. Die Gnade Gottes ist ein Geschenk an uns. Dieses Geschenk ist untrennbar mit dem Namen Jesus Christus verbunden. Untrennbar. Wer nicht von Jesus sprechen kann und von Rettung sprechen möchte, wird nie von wirklicher Rettung sprechen. Wir kommen an diesem Namen Jesus Christus nicht vorbei, wenn wir zum Vater wollen. Die Gnade Gottes ist das Geschenk seines Sohnes an uns. Durch das Sterben und die Auferstehung von Jesus sind wir gerettet. Ein größeres Geschenk gibt es nicht, weder in dieser noch in der jenseitigen Welt. Jesus Christus ist die Gnade Gottes. In der Bibel steht viel über Gnade Gottes. Mein erster Reflex, wenn ich Gnade Gottes lese, ist immer zuerst, denke ich an Jesus. Weil die Gnade immer mit Jesus verbunden ist. Immer. Solche Sachen sind wichtig, das diszipliniert uns. Das hält uns aufs Zentrum. Gnade, die Gnade Gottes ist Jesus. Die Liebe Gottes ist Jesus. Wenn wir Liebe Gottes hören, an was sollen wir denken? An Jesus, der für unsere Schuld am Kreuz stirbt. Das ist Liebe Gottes. Und darüber sollten wir uns riesig freuen. Paulus schreibt, dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott. Er hat in Christus seine Weisheit sichtbar werden lassen. Eine Weisheit, die uns zugute kommt. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligem Volk. Und durch Christus sind wir erlöst. Könnt ihr mal zählen, wie viel mal Christus hier steht? Wenn also, um es mit anderen Worten der Schrift zu sagen, jemand auf etwas stolz sein soll oder will, soll er auf den Herrn stolz sein. Freuen wir uns über die überwältigend große Gnade. Freuen wir uns über Jesus Christus, unseren Herrn. Und wenn das nun so ist, dass du mit dieser Welt, mit dieser himmlischen Welt noch nicht verbunden bist, wenn deine Schnittstelle, die Gott dir, schon vorbereitet hat, noch ungenutzt ist, dann kannst du heute Gott bitten. Kannst ihm deine Schuld bekennen. Kannst sagen, ich glaube, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist, dass er auferstanden ist. Und Jesus wird deine Schnittstelle sozusagen freigraben und dich verbinden mit der himmlischen Welt. So erfährst du die Gnade Gottes. Und du kannst am Schluss des Gottesdienstes nach vorne kommen, das sind Leute mit grünen Bändeln, die gerne mit dir beten oder dir das nochmal erklären. Gerne bin ich auch bereit, wenn ihr ein längeres, das noch ein bisschen genauer wissen wollt, könnt ihr auch gerne zu mir kommen. Kann ich euch das nochmal erklären? Ich bete mit uns. Ja, Vater, wir können diese große, überwältigende Gnade, die du uns geschenkt hast, glaube ich, kaum richtig begreifen. Wir werden sie wirklich voll und ganz verstehen, wenn wir dann einmal in der Herrlichkeit in diesem Himmel sind. Und ich glaube, dann werden wir darüber staunen, wie wenig begeistert wir über diese Gnade waren hier. Wie selbstverständlich sie uns war. Und in alle Ewigkeit wird deine große Gnade gerühmt werden. Wir werden immer wieder neu staunen und dankbar sein, was du, Herr Jesus, für uns getan hast. Wir beten dich an, du König über allen Königen und Herr über allen Herren. Amen.